Komet mit der kalten, toten Welt, die das Zentrum dieser Galaxie gewesen war. Auch andere Welten, die durch die erhöhte Anziehungskraft aus ihrer Umlaufbahn gezogen wurden, rasten weiter auf Kollisionskurs. Und in dem Augenblick, als der Komet und die tote Welt miteinander kollidierten, schien das ganze Universum in Flammen aufzugehen. Drehende Wirbel weißglühender Materie schleuderte es in den Weltraum hinaus. Und die lodernden Gase hüllten nahegelegene Welten ein. Das ganze Universum, so wie ich es am Bildschirm vor mir sah, wurde zu einer glänzenden, gewaltigen und flammenden Gasmasse. Langsam ließ die intensive Helligkeit, die den ganzen Weltraum ausfüllte, nach. Schließlich gab es nur noch eine zentrale Flammenmasse, die von kleineren Flammenmassen umgeben war. Brocken weißglühendes Material wurde hinausgeschleudert, als die große zentrale Masse im Ringen mit der neuen Feuersbrunst erzitterte und erschütterte. Die Stimme unterbrach meine chaotischen Gedanken. Du siehst in Minuten das, was Millionen von Jahren brauchte, um sich zu entwickeln. Wir werden das Bild nun ändern. Meine ganze Sicht war auf den Bereich des Bildschirms beschränkt, und das, was ich nun sah, war das in den Hintergrund gerückte Sternensystem, so dass es mir erschien, als blickte ich von weit her. Die Helligkeit der zentralen Sonne schwächte sich ab, obwohl sie immer noch außergewöhnlich hell war. Auch die nahegelegenen Welten glühten immer noch rot, während sie sich auf ihrer neuen Umlaufbahn drehten und ihre Kreise zogen. Mit der erhöhten Geschwindigkeit, mit der mir das gezeigt wurde, schien sich das ganze Universum in einer drehenden Bewegung zu befinden, so dass selbst meine Sinne davon betäubt wurden. Nun änderte sich das Bild wieder. Vor mir lag eine große Ebene, die mit riesigen Gebäudekomplexen versehen war. Einige davon hatten oben sehr merkwürdige Aufbauten, die aus Metall gefertigt zu sein schienen und auf eine kuriose Weise gebogen waren, der Grund dafür ging über mein Verständnis hinaus. Ganze Schwärme Leute großer unterschiedlicher Formen und Farben liefen bei einem wahrlich ungewöhnlichen Objekt, das sich im Zentrum dieser Ebene befand, zusammen. Es schien eine metallische Röhre von unvorstellbarer Größe zu sein. Das Ende der Röhre war kleiner als der Hauptumfang und verjüngte sich gegen das Ende zu einem Punkt, während es am anderen einen abgerundeten Tropfen bildete. Vorbauten verlängerten sich an Abständen vom Hauptkörper. Und während ich gespannt starrte, konnte ich erkennen, dass diese durchsichtig waren. Im Innern bewegten sich Punkte. Und meine Beobachtung ließ mich annehmen, dass es Leute waren. Ich schätzte, dass der ganze Komplex etwa 10 Kilometer oder sogar noch länger war. Der Zweck war mir völlig unbekannt. Ich begriff nicht, warum ein Gebäude eine solch außergewöhnliche Form haben musste. Und während ich aufmerksam beobachtete, um ja nichts zu verpassen, glitt ein äußerst bemerkenswertes Vehikel an mein Bild, das viele Plattformen mit Kisten und Ballern beladen hinter sich herzog. Genügend, dachte ich müßig, um damit sämtliche Marktplätze von Indien zu füllen. Doch, wie konnte das sein? Das Ganze schwebte in der Luft, so wie sich Fische beim Schwimmen im Wasser selber vorwärts treiben. Diese sonderbare Einrichtung näherte sich längsseits der großen Röhre, die ein Gebäudekomplex war. Eine Kiste und ein Ballen nach dem anderen wurde hineingetragen, worauf die sonderbare Maschine mit den leeren und ihr folgenden Plattformen wieder abzog. Der Stromleute, die die Röhre betraten, ließ nach und versickte zu einem Rinnsal und hörte schließlich ganz auf. Schiebetüren glitten zu, und die Röhre war verschlossen. Oh, dachte ich, dies ist ein Tempel, sie zeigen mir, dass sie eine Religion und Tempel haben. Zufrieden mit meiner eigenen Erklärung ließ meine Aufmerksamkeit nach. Doch keine Worte können mein Gefühl beschreiben, als mein Blick plötzlich wieder zurück auf das Bild fiel. Dieser große röhrenförmige Gebäudekomplex, etwa 10 Kilometer lang und etwa 6 Kilometer dick, erhob sich in die Luft. Er stieg etwa auf die Höhe unserer höchsten Berge, verweilte dort ein paar Sekunden, und dann, verschwand er. Die eine Sekunde war er noch da, ein am Himmel hängendes Silber über Silber mit farbigen Lichtern, die von zwei oder drei Sonnen angestrahlt auf ihm spielten und dann, ohne auch nur einen Blitz zu sehen, war er nicht mehr da. Ich schaute mich um und blickte in den angrenzenden Bildschirm, und dann sah ich ihn wieder. Hier auf einem sehr langen Bildschirm, vielleicht so 8 m lang, wirbelten die Sterne vorbei, so dass sie lediglich als Streifen farbigen Lichts erschienen. Und im Zentrum des Bildschirms befand sich, scheinbar stillstehend, dieser Gebäudekomplex, der eben gerade diese seltsame Welt verlassen hatte. Die Geschwindigkeit der vorüberziehenden Sterne erhöhte sich, bis sie eine beinahe hypnotische Verschwommenheit bildeten. Ich wendete mich ab. Ein gleißendes Licht fesselte meine Aufmerksamkeit, und ich schaute wieder auf den langen Bildschirm. Weit hinten aus einer Ecke tauchte ein Licht auf, das andeutete, dass ein noch größeres Licht im Kommen war, genauso wie die Sonne ihre Strahlen über die Bergspitzen sendet, um ihr Erscheinen anzukündigen. Das Licht wurde schnell heller, bis es unerträglich hell war. Eine Hand streckte sich aus und drehte an einem Knopf. Das Licht wurde reduziert, während das Bild klar blieb. Die große Röhre, die in dem unermesslichen Weltraum nur ein bedeutungsloser Fleck war, näherte sich dem hellen Himmelskörper. Sie umkreiste ihn, und dann wurde ich zu einem anderen Bildschirm bewegt. Für einen Augenblick verlor ich die Orientierung. Ich starrte leer auf das Bild von mir. Ein Bild eines großen Raumes, in dem Männer und Frauen, die eine Kleidung trugen, von der ich inzwischen wusste, dass es Uniformen waren, ihr Dasein fristeten. Einige saßen mit den Händen an Hebel und Knöpfen, und andere beobachteten Bildschirme, so wie ich auch. Einer, der prächtiger als die anderen gekleidet war, schritt mit verschränkten Händen hinter dem Rücken auf und ab. Und ab und zu hielt er in seinem Einherschreiten Renner und schaute einer anderen Person über die Schulter, während er auf eine geschriebene Mitteilung blickte oder die geschlängelten Linien studierte, die sich hinter den Rundlesern zeigten. Dann nahm er mit einem Nicken sein Einherschreiten wieder auf. Schließlich wagte ich das gleiche zu tun wie der Prächtige und richtete meinen Blick auf einen Bildschirm. Hier befanden sich lodende Welten, wie viele es waren, konnte ich nicht zählen, weil mich das Licht blendete und die ungewohnten Bewegungen verwirrten. Punkt 180, soweit ich schätzen und wirklich nur schätzen konnte, waren es oder werden es etwa 15 flammende Brocken gewesen sein, die um die große zentrale Masse, die ihnen zu ihrer Entstehung verholfen hat, kreisten. Der Röhrenkomplex, von dem ich nun wusste, dass es ein Raumschiff war, kam zum Stehen, und es folgte ein emsiges Treiben. Dann erschienen aus dem unteren Teil des Schiffes eine große Anzahl kleinerer Schiffe in kreisrunder Form. Sie sprengten hierhin und dahin, und mit ihrem Weggang setzte sich das Leben und der gleichmäßige Verlauf eines gut geordneten Daseins an Bord des großen Schiffes wieder fort. Die Zeit verging, und schließlich kehrten alle die kleinen Scheiben wieder zu ihrem Mutterschiff zurück und wurden an Bord genommen. Langsam machte die massive Röhre kehrt und raste wie ein erschrecktes Tier durch den sich drehenden Himmel davon. Zugegebener Zeit, wie lange konnte ich nicht sagen, denn die ganze Reise wurde beschleunigt, kehrte die metallene Röhre zu ihrem Stützpunkt zurück. Männer und Frauen verließen sie und betraten die Gebäude in ihrem Umkreis. Vor mir wurde der Bildschirm grau. Der verdunkelte Raum mit den stets bewegenden Bildschirmen an der Wand faszinierten mich außerordentlich. Zuerst war ich nur beschäftigt gewesen mit einem oder zwei Bildschirmen, doch als nun dieser erloschen und inaktiv war, hatte ich Zeit, mich umzusehen. Hier befanden sich Menschen von etwa meiner eigenen Größe. Die Größe, die ich einbeziehen sollte, wenn ich das Wort Mensch gebrauche. Sie hatten alle Farben, weiß, schwarz, grün, rot und gelb und braun. Vielleicht etwa 100 von ihnen saßen in sonderbar formgebenden Sitzen, die mit jeder Bewegung schwankten und sich neigten. Sie saßen in Reihen an Instrumenten, die an der hinteren Wand entlang aufgereiht waren. Die 9 Weisen saßen in der Mitte des Raumes an einem besonderen Tisch. Neugierig schaute ich mich um, jedoch die Instrumente und anderen Apparate waren so ganz anders als das zuvor Erfahrene, dass ich keinen Weg sehe, sie zu beschreiben. Röhren flackerten mit einem grässlich-grünen Licht. Pulsierende Röhren mit gelben Lichtern. Wände, die Wände waren, aber Licht wie draußen im Freien ausstrahlten. Glasscheiben, hinter denen sich Zeiger wild hin und her bewegten oder stocksteif auf einem Punkt verharrten, sagte dir das etwas aus? Schwenkend öffnete sich ein Sektor der Wand, um plötzlich eine riesige Menge Drähte und Kabel zu enthüllen. Und auf diesen Drähten kletterten kleine Leute auf und ab. Sie waren etwas 45 cm groß und mit einem Gürtel geschmückt, der glänzende Zubehöre enthielt, die Werkzeug irgendeiner Art waren. Ein Riese kam herein und trug eine große schwere Box. Er hielt sie einige Augenblicke an Ort und Stelle, während die Kleinen die Box auf der Rückseite der Wand befestigten. Dann wurde die Wand wieder schwungvoll geschlossen, und die Kleinen gingen mit den Riesen hinaus. Hier herrschte Ruhe. Ruhe, außer dem routinemäßigen Klicken und dem Schisch-Schisch, während sich der Papierstreifen endlos von einer Maschinenöffnung in einem speziellen Behälter bewegte. Hier auf diesem Bildschirm war ein höchst merkwürdiges Ding abgebildet. Zuerst dachte ich, ich blicke auf einen grob behauenen Stein, der eine Menschenform darstellte. Doch dann, zu meinem maßlosen Entsetzen, sah ich, dass sich das Ding bewegte. Eine grobe Armform rührte sich, und ich sah, dass das Ding ein großes Blatt aus einem mir unbekannten Material hielt, auf dem eine Schriftform versehen war. Man konnte nicht Schrift sagen, doch lasst es uns so nennen. Es war so außerordentlich wesensfremd, dass man eine spezielle Sprachform hätte entwickeln müssen, um es zu beschreiben. Mein Blick wanderte weiter, denn das ging mir zu weit. Ich fand keinen Gefallen daran, noch interessierte es mich. Ich empfand nur Schrecken, als ich auf das Zerrbild eines Menschen blickte. Doch dann hielt mein umherwandernder Blick plötzlich inne. Hier waren Geister, geflügelte Geister. Sie faszinierten mich so sehr, dass ich beinahe in den Bildschirm platzte, als ich näher heranging, in der Hoffnung noch mehr zu sehen. Das Bild zeigte einen wunderschönen Garten, in dem sich diese geflügelten Geschöpfe vergnügten. Menschengestalten, beiderlei Geschlechts, Mann und Frau, und webten über ihrem Garten ein kompliziertes Luftmuster in den goldenen Himmel. Die Stimme unterbrach meine Gedanken. Ach. So, du bist fasziniert. Wie? Dies sind die. Ein unaussprechlicher Name, und sie sind nur in der Lage zu fliegen, da in ihrer Welt die Gravitationskraft nur sehr gering ist. Sie können ihren eigenen Planeten nie verlassen, weil sie zu zerbrechlich sind. Jedoch sie verfügen über eine sehr hohe und unübertreffliche Intelligenz. Doch schau dich auf den anderen Bildschirmen weiter um. Denn bald wirst du noch mehr von der Geschichte deiner eigenen Welt sehen. Die Szenen vor mir wechselten absichtlich, nahm ich an, so dass ich das, was für mich bestimmt war, sehen sollte. Zuerst war da nur das tiefe Purpur des Weltraums, und dann bewegte sich aus einer Ecke heraus eine völlig blaue Welt auf die Mitte des Bildschirms zu und nahm sie ein. Das Bild der Welt wurde immer größer, bis sie die ganze Sicht ausfüllte. Sie wurde noch größer, und wieder hatte ich das schreckliche Gefühl, kopfüber aus dem Weltraum zu fallen. Eine höchst beunruhigende Erfahrung. Unter mir rollten und schossen die blauen Wellen hoch. Die Welt drehte sich. Wasser, nichts als Wasser. Doch ein Fleck ragte aus den ewigen Wellen heraus. Auf der ganzen Welt gab es nur eine Hochebene von der Größe des Lassartals, und darauf erstreckten sich dem Ufer entlang eigenartige Bauwerke. Menschliche Gestalten ließen sich auf dem Strand fallen und hielten die Beine ins Wasser, während andere Gestalten in der Nähe auf Felsen saßen. Das war alles sehr mysteriös und ergab keinen Sinn für mich. Unsere Brutstätte, sagte die Stimme, wo wir die Samen einer neuen Rasse großziehen. Kapitel 9. Der Tag schleppte sich dahin und zog eine müde Stunde nach der anderen nach. Der junge Mönch schaute, so wie er das fast den ganzen Tag über getan hatte, aufmerksam zu dem Hohlweg an der Bergkette hinauf, wo sich der Pass zwischen Indien und Tibet verbarg. Plötzlich stieß er einen Freudenschrei aus und machte auf seinem Absatz kehrt, bevor er in die Höhe stürmte. Ehrenwerter! Schrie er, Sie sind aufgebrochen und kommen den Pass herunter. Bald werden wir zu essen haben. Ohne eine Antwort abzuwarten, wirbelte er herum und eilte wieder ins Freie. In der klaren kalten Luft von Tibet können die kleinsten Details über lange Distanzen gesehen werden, da es keine, die sich trübende Luftverschmutzung gibt. Über die felsige Bergkette kamen schwarze Punkte daher. Der junge Mann lächelte zufrieden. Essen. Bald wird es Gäste und Tee geben. Schnell spurtete er zum See hinunter und füllte die Kanne, dass das Wasser nur so überschwappte. Vorsichtig und langsam trug er es zur Hölle zurück, so dass wenigstens das Wasser bereit war, wenn das Essen eintraf. Einmal mehr eilte er die Böschung hinab, um noch die letzten, vom Sturm zerfetzten Äste einzusammeln. Ein ansehnlicher Haufen Feuerholz war nun neben dem glühenden Feuer aufgeschichtet. Ungeduldig kletterte der junge Mann auf einen Felsvorsprung über der Höhle. Seine Augen vor dem grellen Licht schützend, spähte er aufmerksam hinaus und hinauf. Eine lange Reihe Tiere entfernten sich vom See. Es waren Pferde und keine Yaks. Es waren Inder und keine Tibetaner. Wie erstarrt stand der junge Mann da und sah über die höchst unerfreuliche Sache nach. Langsam und bedrückt stieg er von der Anhöhe herab und betrat die Höhle. Ehrenwerter, sagte er betrübt, die Männer sind Inder und kommen nicht unseren Weg, und wir haben nichts zu essen. Mach dir keine Sorgen, sagte der alte Einsiedler besänftigend, ein leerer Magen schafft einen klaren Kopf. Wir werden es auch ohne schaffen, wir müssen nur Geduld haben. Ein plötzlicher Gedanke durchzuckte den jungen Mann. Er griff nach der Wasserkanne und eilte damit zu dem Felsen, wo die ganze Gäste verschüttet worden war. Er sank auf die Knie und wühlte vorsichtig in der sandigen Erde. Hier war die Gäste, und natürlich auch der Sand. Der Sand wird ins Wasser sinken, dachte er, während die Gäste oben aufschwimmt. Vorsichtig ließ er eine Handvoll nach der anderen in die Wasserkanne fallen und klopfte leicht an die Seite, während der Sand sank und die Gäste und die kleinen Tätsiegelbrücken oben auftrieben. Immer wieder fischte er die Gäste und Teestücken aus dem Wasser und schöpfte sie in seine Schale. Bald benötigte er auch die Schale des alten Einsiedlers. Und schließlich, als die Abendschatten einmal mehr über das Land krochen, waren beide Schalen gefüllt. Müde erhob sich der junge Mönch, griff nach der mit Sand gefüllte Wasserkanne und verließ die Höhle, wo er schnell den unbrauchbaren Inhalt der Kanne auszuschüttete. Dann ging er verdrießlich los auf dem Pfad zum See. Die Nachtvögel erwachten aus ihrem Schlaf. Und der volle Mond zeigte sich schon über der Bergkette, als er die Kanne spülte und sie erneut mit Wasser füllte. Zermürbt wusch er sich seine Knie und befreite sie vom Sand und dem Gerstenmehl, bevor er die Kanne wieder aufhob und sich auf den Weg zurück zur Höhle machte. Mit einem resignierten Plumps stellte er die Kanne mitten in das Feuer und saß neben der Flamme, während er ungeduldig auf das Kochen des Wassers wartete. Schließlich stiegen die ersten mit dem Rauch des Feuers vermischten Dampffetzen auf. Der junge Mönch sprang auf und holte die zwei Schalen mit der Gerste und Tee, und ziemlich viel Erde. Minus Mixtur. Vorsichtig ließ er das ganze Gemisch ins Wasser fallen. Bald stieg der Dampf wieder auf. Und als das Wasser emsig sprudelte, rührte er die braune Masse um. Mit einem flachen Stück Rinde schöpfte der junge Mönch die schlimmsten nach oben aufschwimmenden Trümmer ab. Außerstande, noch länger zu warten, hakte er den Stock unter den Henkel der Kannen und hob sie aus dem Feuer. Zuerst tauchte er die Schale des Einsiedlers in die Kanne und schöpfte eine reichliche Portion des breiigen Inhalts hinein. Seine Finger an seiner bereits schmuddeligen Robe abstreifend, eilte er mit dem unerwartet und widerlichen Abendessen zu dem alten Mann. Dann kehrte er zu seinem eigenen Essen zurück. Das, gerade noch, essbar war. Mit nagendem Hunger, jedoch durch die Gäste etwas gelindert, legten sie sich freudlos für eine weitere Nacht auf dem harten, sandigen Boden zum Schlafen nieder. Gegenüber der Höhle ging majestätisch der Mond auf und segelte im Niedergang begriffen hinter die weit entfernten Bergkämme. Die Geschöpfe der Nacht gingen ihrer rechtmäßigen Geschäftigkeit nach, und der Nachtwind raschelte sanft durch die dünnen Zweige der kümmerlichen Bäume. In den entfernten Lammerklöstern setzten die Nachtwächter ihre endlosen Wachen fort, während in den Seitenstraßen der Stadt die Ehrlosen darüber brüteten, wie sie sich die Überlegenheit über ihre viel getreueren Mitmenschen sichern konnten. Der Morgen war trüb. Die Überreste der durchweichten Gäste und Teeblätter ergaben eine armselige Verpflegung, doch als einziges Nahrungsmittel, das noch übrig war, musste es gezwungenermaßen geschluckt werden. Und während es heller wurde und das frisch genähte Feuer von dem halb getrockneten Holz noch Funken sprühte, sagte der alte Einsiedler, lasst uns mit dem Überliefern des Wissens fortfahren. Es hilft uns vielleicht, den Hunger zu vergessen. Zusammen betraten der alte und der junge Mann die Höhle und setzten sich in die ihnen vertraute Position. Ich schwebte eine Weile, sagte der Einsiedler, wie der Gedanke eines Müßiggängers ohne Führung und Zweck. Ich huschte unschlüssig von Bildschirm zu Bildschirm, so wie es mir gerade gefiel. Dann unterbrach mich die Stimme und sagte, wir müssen dir noch mehr erzählen. Und während die Stimme immer noch sprach, stellte ich fest, dass ich gedreht und zu den Bildschirmen gelenkt wurde, die ich zuerst studiert hatte. Nun waren sie wieder aktiv. Auf einem Bildschirm war das Universum abgebildet und beinhaltete das, was wir nun als Sonnensystem kennen. Die Stimme fuhr fort, über Jahrhunderte fanden sorgfältige Überwachungen statt im Falle, dass seine Ausstrahlungsgefahr von dem nun neuen Formationssystem ausgehen sollte. Ja, Millionen vergingen, jedoch im Leben eines Universums ist eine Million Jahre wie Minuten in der Lebenszeit eines Menschen. Schließlich brach von der Mitte unseres Imperiums eine weitere Expedition auf. Eine Expedition, die mit den modernsten Apparaten ausgerüstet war, mit denen wir die Planung der neuen Welten, die für eine Saat in Frage kamen, bestimmten. Die Stimme brach ab, und ich schaute wieder auf den Bildschirm. Die Sterne glitzerten in der riesigen Distanz des Weltraums schwach und kalt. Hart und zerbrechlich leuchteten sie mit mehr Farben als der Regenbogen hatte. Das Bild wurde größer und größer, bis sich mir eine Welt zeigte, die lediglich ein Wolkenball zu sein schien. Stürmische Wolken peitschten heftig gegeneinander und lösten furchterregende Blitze aus. Es ist nicht möglich, sagte die Stimme weiter, von einer entfernten Welt durch Fernsondierung eine wahrheitsgetreue Analyse zu machen. Wir waren zwar einmal anderer Ansicht, jedoch die Erfahrung hat uns unsere Fehler gezeigt. Inzwischen haben wir schon Millionen von Jahren Expeditionen ausgesendet. Schau. Das Universum wurde beiseite geschoben, so wie man eine Gardine aufzieht. Ich sah vor mir eine ausgedehnte Ebene, die bis ins Unendliche zu reichen schien. Die Gebäude waren anders, jetzt waren sie lang und nieder. Auch das große Luftschiff, das dort bereit stand, war wieder anders. Dieses Luftschiff war so etwas wie zwei Schüsseln aufeinander. Die untere Hälfte der Schüssel stand so wie eben eine Schüssel stehen musste, während sich die obere umgekehrt auf der anderen befand. Sie glänzte so hell wie der Vollmond. Hunderte mit Glas eingefasste runde Löcher umgaben die Peripherie. Am höchsten Punkt befand sich ein kuppelförmiger durchsichtiger Raum von etwa 15 m im Durchmesser. Der gigantische Umfang des Luftschiffes ließ die Maschinen, die an ihrem Fuße arbeiteten, um es zu warten, wie Zwerge erscheinen. In Gruppen lungerten dort Männer und Frauen herum. Alle steckten in einer merkwürdigen Uniform, und alle hatten zu ihren Füßen eine Anzahl Kisten stehen. Die Unterhaltung schien fröhlich zu sein, und der Humor war gut. Etwas mehr verziert gekleidete Individuen stolzierten unnahbar vor und zurück, so als wären sie sich des Schicksals einer Welt bewusst, das in der Tat auch so gewesen sein mag. Ein plötzliches Signal veranlasste alle, sich schnell zu bücken, ihr Gepäck zu ergreifen und eilig zu dem wartenden Luftschiff zu hasten. Worauf sich hinter ihnen die Metalltüren wie die Iris eines Auges fest verschlossen. Langsam hob sich die riesige metallene Kreation etwa 30 m vom Boden ab. Sie schwebte einen Augenblick, und löste sich dann einfach auf, ohne die geringste Spur, dass sie je existiert hatte, zu hinterlassen. Die Stimme sagte, sie reist mit einer Geschwindigkeit, die ungemein schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. Sie ist eine selbsterhaltende Welt. Wenn man sich in diesen Schiffen befindet, ist man von jeglichen Außeneinflüssen vollkommen unbeeinflusst. Die Geschwindigkeit wird nicht wahrgenommen, auch das Fallen nicht und nicht einmal die schärfste Kehrtwende. Der Weltraum, fuhr die Stimme fort, ist nicht nur ein leerer Raum, wie das deine eigenen Weltsianer glauben. Der Weltraum ist ein Raum reduzierter Dichte, dessen Atmosphäre aus Wasserstoffmolekülen besteht. Die einzelnen Moleküle können, zugegebenermaßen, vielleicht hunderte von Kilometern weit auseinander liegen. Jedoch bei der Geschwindigkeit, die unsere Luftschiffe entwickeln, erscheint diese Atmosphäre beinahe so dicht wie das Meer. Man hört die Moleküle gegen die Seiten des Schiffes schlagen, und wir mussten spezielle Vorkehrungen treffen, um das Problem der Erhitzung durch die molekulare Reibung in den Griff zu bekommen. Doch schau weiter minus. Auf einem angrenzenden Bildschirm raste das schüsselförmige Luftschiff entlang, und ließ fast so etwas wie einen unklaren, schwachblauen Lichtschweif hinter sich. Die Geschwindigkeit war so groß, dass während sich das Bild bewegte, um das Schiff in der Mitte zu halten, die Sterne als eine feste Lichtlinie erschienen. Die Stimme murmelte, wir werden diese unnötige Reisesequenz auslassen und uns an die Gegebenheiten halten, die von Bedeutung sind. Schau auf den anderen Bildschirm. Ich tat wie geheißen und erlebte mit, wie sich das Schiff nun sehr viel langsamer fortbewegte und rund um die Sonne, unsere Sonne, kreiste. Jedoch eine Sonne, die ganz, ganz anders war, als was sie heute ist. Sie war größer und heller und riesige Feuerströme erstreckten sich weit, weit über ihren Umfang hinaus. Das Schiff kreiste umher, umkreiste zuerst eine Welt und dann eine andere. Schließlich näherte es sich der Welt, von der ich irgendwie wusste, dass es die Erde war. Völlig in Wolken eingehüllt drehte sie sich unter dem Schiff. Mehrere Male wurde sie umkreist und das Schiff verlangsamte sich einmal mehr. Das Bild wechselte und mir wurde das Innere des Schiffes gezeigt. Eine kleine Gruppe Männer und Frauen ging einen langen metallenen Korridor hinunter. Am Ende mündete er in eine Anlage, in der kleine Kopien des großen Schiffes standen. Frauen und Männer gingen eine Rampe hinauf und betraten eines dieser kleineren Schiffe. Alle anderen Leute verließen den Raum. Hinter einer durchsichtigen Wand beobachtete sie einen Mann. Seine Hände ruhten auf merkwürdigen farbigen Knöpfen mit blinkenden Lichtern. Ein grünes Licht leuchtete auf, und der Mann drückte gleichzeitig mehrere Knöpfe. Ein Sektor des Bodens zog sich gleichmäßig unter dem kleinen Schiff zurück und öffnete sich wie die Iris eines Auges. Das Schiff fiel durch und in den Weltraum hinaus. Immer tiefer und tiefer glitt es, bis wir es in den Wolken, die die Erde umhüllte, aus den Augen verloren. Das Bild vor mir wechselte erneut, und ich sah wie von dem kleinen Schiff selbst aus. Hier befanden sich wirbelnde und sich auftürmende Wolken, die zuerst wie undurchdringliche Barrieren erschienen, jedoch bei der Berührung des Raumschiffes dahinschmolzen. Wir sanken immer tiefer durch kilometerdicke Wolken, bis wir schließlich an einem trüben, düsteren Tag auftauchten. Das graue Meer wälzte und brandete einher und schien in der Ferne mit den grauen Wolken zu verschmelzen. Wolken, auf denen sich ein rötlicher Glanz, von einem mir unbekannter Quelle, reflektierte. Das Raumschiff fing sich auf und flog zwischen den Wolken und dem Meer einher. Endlose Kilometer und endlos brandendes Meer rauschte vorbei. Am Horizont erschien eine dunkle Masse, die stoßweise durch hochschlagende Flammen hinausgeschleudert wurde. Das Schiff setzte seine Fahrt fort. Bald wurde unter uns eine große gebirgige Landmasse sichtbar. Riesige Vulkane richteten ihre hässlichen Schlünde hoch in die Wolken hinein. Gewaltige Flammen schossen daraus empor, und die geschmolzene Lava ergoss sich über die Seiten der Berge hinab, um mit einem zischenden Tosen ins Meer zu stürzen. Obwohl sie aus der Distanz einen grauen, undeutlichen Eindruck machten. In der Nähe des Landes jedoch erschienen sie mehr oder weniger als dumpfes Rot. Das Schiff fuhr weiter und umkreiste mehrere Male die Welt. Es gab nur eine einzige riesige Landmasse, die von dem tosenden Meer, das von dieser niederen Höhe aus zu dampfen schien, umgeben war. Schließlich stieg das Schiff wieder auf und kehrte zum Mutterschiff in den Weltraum zurück. Der Bildschirm verblasste, während das Luftschiff wieder zur Imperiumswelt zurückreiste. Die Stimme, von der ich nun schon gewohnt war, dass sie in meinem Kopfe sprach, kommandierte, nein. Ich spreche nicht ausschließlich mit dir alleine, ich spreche auch jene an, die Teilnehmer an diesem Experiment sind. Jedoch, weil du so aufnahmefähig bist du dir all meiner Bemerkungen, über was wir akustische Rückkopplung nennen, bewusst. Doch pass auf. Dies gilt auch für dich. Die zweite Expedition kehrte nach. Zurück, auch hier folgte ein Name, den ich beim besten Willen nicht aussprechen kann, so werde ich ihn schlicht umwandern und, unserem Pflanzen, und auch die Tiere sterben und verwesen und vermischen sich mit dem Gesteinsstaub. Im Laufe von Jahrtausenden wird sich dann daraus Erde formen. Und während sich die Erde immer mehr vom ursprünglichen Gestein abkehrt, können immer feinere Pflanzenarten wachsen. Mit der Zeit besteht der Erdboden auf jedem Planeten in Wirklichkeit aus den Zellen gestorbener Tiere und Pflanzen und den Exkrementen, die sich an Äonen angesammelt haben. Ich hatte den Eindruck, dass der Besitzer der Stimme innehielt, während er seine Zuhörerschaft musterte. Dann fuhr er fort, die Atmosphäre eines neuen Planeten ist für den Menschen völlig ungeeignet, da der Auswurf der speienden Vulkane Schwefel und viele giftige und tödliche Gase enthält. Ein ihr entsprechender Pflanzenwuchs wird dies überwinden helfen, indem er die Gifte absorbiert und sie als harmlose Mineralien der Erde zurückgibt. Die Pflanzenwelt wird die giftigen Dämpfe aufnehmen und sie in Sauerstoff und Stickstoff umwandeln, welche die Humanoiden nötigen. So arbeiteten die Wissenschaftler vieler Zweige jahrhundertelang zusammen und bereiteten den Grundbestand vor. Dieser wurde dann auf eine nahegelegene Welt mit ähnlichen Bedingungen gebracht, sodass er heranreifen und wir sicherstellen konnten, dass er sich zufriedenstellend entwickelte. Oder, wenn nötig, umgeändert werden konnte. So wurde das neue Planetensystem jahrhundertelang sich selbst überlassen, während der Wind und die Wellen die scharfen Felsspitzen abdrücken. Millionen von Jahren peitschten die Stürme gegen das felsige Land und schleuderten das feine Gestein von den hohen Bergspitzen herunter. Schwere Felsbrücken fielen und rollten, von den Orkanen heruntergefegt, nach unten und malten das Gestein immer feiner. Die riesigen, mit Wucht gegen das Land schlagenden Wellen brachen Vorsprünge heraus, zertrümmerten sie und reduzierten sie in immer kleinere Teile. Die Lava, der weiß und heiß ins Wasser floss, dampfte und schäumte und zersplitterte in Millionen von Partikeln, um dereinst zum Sand des Meeres zu werden. Die Wellen schleuderten den Sand wieder auf das Land zurück, und das unaufhörliche Spülen und Wogen trug die Berge von ihren ursprünglichen kilometerweiten Höhen auf lediglich ein paar tausend Meter ab. Endlose Jahrhunderte der Zeit vergingen. Die lodernde Sonne glühte nicht mehr so stark. Es wurden auch keine flammenden Brocken mehr ausgespuckt, um die umliegenden Objekte zu verschlingen und einzuäschern. Nun schien die Sonne so ziemlich regelmäßig. Die nahegelegenen Welten kühlten ebenfalls ab. Ihre Umlaufbahnen stabilisierten sich. Doch hin und wieder kollidierten kleinere Gesteinsbrücken mit anderen Massen, und das Ganze stürzte in die Sonne, das eine vorübergehende Erhöhung der Flammenintensität zur Folge hatte. Doch das System festigte sich. Und die Welt, genannt Erde, war bereit, ihr erstes Leben zu erhalten. Am Imperium-Stützpunkt wurde ein riesiges Schiff vorbereitet, um zur Erde zu reisen. Und die Mannschaft der dann dritten Expedition wurden in allen Angelegenheiten in Verbindung mit ihrer kommenden Aufgabe geschult. Es wurden Männer und Frauen ausgesucht und auf ihre Verträglichkeit und Neuroselosigkeit geprüft. Jedes Raumschiff ist eine selbsterhaltende Welt, auf dem die Luft aus Pflanzen und Wasser hergestellt wird und einen Überschuss an Luft und Wasserstoff produzieren, die billigste Sache im ganzen Universum. Instrumente sowie allgemeines Versorgungsmaterial wurden aufgeladen. Der neue Bestand war sorgfältig gefroren und bereit, um zu gegebener Zeit wiederbelebt zu werden. Schließlich und endlich, denn es eilte nicht, war die dritte Expedition bereit. Ich beobachtete, wie das Luftschiff durch das Universum des Imperiums glitt, dann ein anderes durchquerte und sich in das begab, das an ihrem äußersten Rand die neue Erde beherbergte. Es gab viele Welten, die um die helle Sonne kreisten. Jedoch diese wurden außer Acht gelassen, die ganze Aufmerksamkeit galt nur dem einen Planeten. Das große Luftschiff drosselte die Geschwindigkeit und schwang sich so in eine Umlaufbahn, dass es sich relativ unverändert auf einem Punkt über der Erde befand. An Bord des Schiffes wurde ein kleines Schiff bereit gemacht. Sechs Männer und Frauen bestiegen es, und wieder erschien eine Öffnung im Boden des Mutterschiffs, durch das das Beobachtungsschiff fiel. Wieder am Bildschirm beobachtete ich, wie es durch die dicken Wolken fiel und ein paar hundert Meter über dem Wasser zum Vorschein kam. Sich in der Horizontalen fortbewegend, kam es bald einmal dahin, wo das felsige Land aus dem Wasser ragte. Die vulkanischen Eruptionen, obwohl immer noch sehr heftig, waren weniger intensiv als vorher, und auch der Gesteinsregen war weniger stark. Vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig sank das kleine Schiff immer tiefer und tiefer. Aufmerksame Augen suchten die Oberfläche nach einem geeigneten Landeplatz ab. Und schließlich, als der Standort bestimmt war, landete es. Hier auf der harten Oberfläche führte die Mannschaft anscheinend Routinetests aus. Damit zufrieden, zogen vier der Mannschaftsmitglieder merkwürdige Kleidungsstücke an, die sie von Kopf bis Fuß bedeckte. Jede Person setzte sich eine runde durchsichtige Kugel auf den Kopf, die irgendwie bereits mit dem Halsstück des Kleidungsstücks verbunden war. Jede hob einen Koffer auf und betrat einen kleinen Raum, der hinter ihnen sorgfältig geschlossen und verschlossen wurde. Ein rotes Licht an der gegenüberliegenden Tür leuchtete rot, und ein schwarzer Zeiger begann sich in einer runden Scheibe zu bewegen, und als er über dem 0' zum Stillstand kam, wechselte das rote Licht auf grün, und die äußere Tür schwang sich auf.